Was war dein erstes Handy?
Oh, mein erstes Handy, das war so ein Klapphandy, ja, mit Tasten und einem LCD-Bildschirm. Da war ich richtig stolz drauf.
Motorola oder was?
Könnte sein, dass es ein Motorola war, ja.
Ich habe mir gerade so ein großes Ding vorgestellt. Aber okay. Welche App ist bei dir am meisten in Gebrauch?
Ich befürchte fast, dass es irgendwie E-Mail- und Kalender-App sind, die ich am meisten verwende am Tag.
Ja, und welche technologische Superkraft wünschtest du dir?
Also das Tollste, was ich gebrauchen könnte, wäre ein Roboter, der meinen Schreibtisch aufräumt. Das wäre etwas, was ich total gut gebrauchen könnte. Ich habe natürlich auch Hoffnung, dass es uns gelingt, jetzt in den nächsten Jahren KI-Systeme zu bauen, die zum Beispiel Bildungsunterschiede nivellieren. Ja, sowas wäre wahrscheinlich, wenn ich jetzt mal es im globalen Maßstab sehen würde, wäre wahrscheinlich was bei mir ganz oben auf der Wunschliste stehen würde.
Wer ist der wichtigste Tech-Denker oder Denkerin derzeit aus deiner Sicht?
Neben dir natürlich.
Also ich tue mich immer schwer, Leute hervorzuheben, ja. Und das hängt eben damit zusammen, dass Wissenschaft heute ja nicht mehr, auch wenn man das natürlich immer versucht, nicht so an Einzelpersonen hängt, sondern eigentlich ganz viel in Forschungsverbünden gemacht wird. Und auch gibt ganz viele tolle Frauen und Männer, die in der KI unterwegs sind, so dass es mir schwer fällt, da jemanden hervorzuheben. Deswegen antworte ich bei sowas immer ganz gerne irgendwie entweder Daniel Düsentrieb, wobei ich nicht genau weiß, ob der noch als Denker unserer Zeit gilt, aber auf jeden Fall war das ein großes Idol von mir in der Kindheit. Und ich ziehe auch den Hut vor ganz vielen Science-Fiction-Autoren, die eben viele Dinge schon vor 30, 40 Jahren vorhergesehen haben, die heute ganz aktuell sind. Also das sind so meine, wo ich sage, Idole, die ich so hervorheben würde, ohne jetzt einen Namen zu nennen.
Woran denkst du als erstes beim Wort Digitalisierung, mit der Bitte um eine kurze Antwort?
Schnecke.
Schnecke, das
Ist mir viel zu langsam, die Digitalisierung in
Ach
unserem
so,
Breiten halt.
jetzt habe
Und
ich es
deswegen
verstanden.
assoziiere ich da immer direkt irgendwie Schnecken und Schildkröten, obwohl das tolle Tiere sind, aber viel zu langsam. Digitalisierung ist viel zu langsam in Deutschland. Ja.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
So, und die Stimme, die wir gerade gehört haben, war unter anderem die von Andreas, der jetzt auch verstanden hat, dass Deutschland im Schneckentempo unterwegs ist bei Digitalisierung. Aber viel wichtiger natürlich die von Antonio Krüger. Hallo Antonio, schön, dass du bei uns bist.
Schön, dass ich da sein kann, danke.
Hallo, hallo.
Stell dich ganz kurz vor und ich verspreche dir, ich halte es kurz im Vorgespräch, hatte eben schon gesagt, bloß nicht so viel sagen, denn er ist natürlich einer der wichtigsten KI-Forscher in unserem Land mit weit über 300 wissenschaftlichen Arbeiten. Jetzt habe ich es doch einmal gesagt.
326?
Ja, wir machen es genau. Du studierst an der Uni im Saarland Informatik, warst in Münster an der Uni, wurdest du hinberufen und bist jetzt eben vor allem am Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz und dort eben vor allem auch der CEO und der wissenschaftliche Direktor, da auch im Bereich kognitive Assistenzsysteme unterwegs. So,
ja, ich muss noch, er wurde insgesamt 11.274 Mal zitiert. Ich hoffe, da kommt noch ein 11.275. Mal hinzu, nämlich aus unserem Podcast heute.
No pressure.
Also, wir brauchen irgendeine News.
Aber KI hat dich also schon immer fasziniert, oder?
Ja, kann man sagen. Also ich... Ich glaube, junger Schüler war ich also ein großer Science-Fiction-Fan. Ich habe also immer mit Begeisterung mir Geschichten über die Welt von morgen irgendwie zu Gemüte geführt. Und das hat sicherlich auch ein bisschen was am Ende mit meiner Studien- und Berufswahl zu tun gehabt.
Ja, Science-Fiction habe ich auch viel gelesen. Ja, das wissen wir ja. Ich bin Daniel Surasch-Fan. Was liest du so?
Also ich habe damals unglaublich viel Stanislaw Lem gelesen. Das ist so ein polnischer Kybernetiker, also ganz toll. Aber ich muss ehrlich sagen, auch Asimov ist natürlich klasse. Und wenn man jetzt schaut, so diese Robotergesetze, die er damals ja aufgestellt hat, die sind jetzt ja aktueller denn je irgendwie, ne? aber auch moderne Science-Fiction-Autoren finde ich ganz toll. Also die Culture-Series von Ian Banks ist klasse, ja. Also es gibt im Moment gerade wieder so eine ganz tolle Riege von Science-Fictions, ja. Mhm.
Wir wollen jetzt heute natürlich ein bisschen drüber sprechen, was macht das Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz? Was kann Deutschland? Wieso sind wir in vielen Bereichen bei KI abgehängt? Aber ich würde erstmal dich fragen, wie bewertest du gerade diesen Hype, ist es ja auch am Ende, wenn man so auf Börsen und so schaut, gerade Nvidia, ist ja irre, was da passiert, und gerade die Amerikaner investieren und es gibt kein Ende, Milliardenbeträge sind Peanuts. Ist dir das schon zu viel Hype oder ist es genau richtig, was da gerade passiert?
Da ist natürlich Hype dabei, das ist völlig normal, ne? Das, so funktionieren eben technologische Entwicklungen, das ist ja auch nichts Neues. Ich finde aber schon, dass es bei dieser ganzen Entwicklung durchaus einen Grund gibt, weswegen investiert wird. Die Technologien, die wir da sehen, gerade rund um die großen Sprachmodelle oder wenn man es ein bisschen allgemeiner, es geht ja nicht mehr nur um Sprache, sondern auch um andere Daten, Videodaten, Bilddaten. Deswegen spricht man manchmal auch von Foundational Models, also so Basismodelle. Ich glaube schon, dass da sehr viel Potenzial drinsteckt und dass das einen großen Einfluss haben wird auf unsere zukünftige Gesellschaft. Und ich denke, die großen Tech-Konzerne in den USA, aber auch anderswo in der Welt sehen das genauso. Und deswegen wird da jetzt auch nicht rein investiert. Es ist aber immer noch so, dass das auch noch eine große Wette ist halt, ne? Ob man auch wirklich am Ende mit diesen großen Modellen auch tatsächlich das große Geschäft machen kann halt, ne? Ich glaube schon, aber ich glaube, das ist auch kein Selbstläufer. Ja.
Die Frage hatten wir häufiger schon mal, nicht hier unbedingt, sondern auch im Umfeld, egal mit wem man über KI redet. Alle Modelle kommen irgendwie aus den USA, aus dem englischsprachigen Raum. Ja, Deutsch wird immer noch hin und her übersetzt. Müssten wir nicht eigentlich auch 10 Milliarden in die Hand nehmen und eine wirkliche deutsch denkende, sag ich mal im weitesten Sinne, KI kreieren? Weil es hieß immer so, haben wir genügend USP, um das zu machen? Und ich bin der Meinung, ja, wir waren über 110 Jahre lang die Nation, die am meisten Forschungsergebnisse hervorgebracht hat, das ganze 19. Jahrhundert und so weiter. Wir haben so viel Expertise, so viel Schriftkultur im Deutschen und so weiter, dass es, ich finde, das wäre schon nötig und sinnvoll. Was sagst du? Sollte man die 10 Milliarden in die Hand nehmen und mehr?
Ich glaube, man braucht gar nicht so viel. Das ist die eine gute Nachricht, ja. Die andere Sache ist, ich bin schon auch ein großer Freund zu sagen, lass uns das nicht nur deutsch, sondern vor allen Dingen auch europäisch denken, ne? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir in Europa eigene Sprachmodelle, eigene Foundational Models aufbauen, ja. Mhm. Das kostet auch Geld halt, ne? Und das sollten wir auch in die Hand nehmen. Wir haben immerhin jetzt in Europa zwei Firmen, die es geschafft haben, größere Finanzierungsrunden hinzubekommen. Das ist einmal Mistral AI und einmal Aleph Alpha, die solche Modelle aufbauen. Wir sehen auch, dass wir selbst mit kleineren Modellen schon relativ weit kommen, was für uns eine ganz gute Nachricht ist, weil wir gar nicht die Rechenpower in Europa hätten, um die ganz, ganz, ganz großen Modelle tatsächlich jetzt im Moment auch zu rechnen halt, ne? Mhm. Da hängen wir halt noch hinterher. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht so hundertprozentig notwendig, weil wir Modelle nehmen können, die existieren, die natürlich vor allen Dingen auf englischen Daten trainiert wurden. Und die können wir weiterentwickeln. Das heißt, die können wir entweder weiter trainieren durch Daten, die zum Beispiel nicht im Internet frei verfügbar sind, also aus Medienarchiven zum Beispiel, dann in ganz unterschiedlichen europäischen Sprachen vorliegen. Und wir haben das schon gezeigt für verschiedene europäische Sprachen, also für Deutsch, Französisch, Italienisch, haben wir gezeigt, dass man ein gängiges Sprachmodell nehmen kann, also in dem Fall Mistral AI, das Mistral 7b-Modell, und das dann mit zusätzlichen Daten tatsächlich in den einzelnen Sprachen deutlich verbessern kann halt, ne? Mhm. Das ist, glaube ich, der Weg, den wir auf jeden Fall gehen sollten. Ich halte es für ganz wichtig, dass wir da eine gewisse kulturelle Unabhängigkeit auch behalten und selber auch solche Modelle trainieren und weiterentwickeln. Das ist schon richtig.
Aber dann mit welcher Zielsetzung? Also einfach um zu sagen, okay, für die Wirtschaft vor Ort in Deutschland, in Europa, weil am Ende können wir mit Microsoft, OpenAI, Google wahrscheinlich eh nicht mithalten, weil am Ende die Amerikaner nehmen uns da im Zweifel ja auch gar nicht mehr ernst. Ich war jetzt, neulich waren wir auf der OMR und da hatten wir Scott Galloway und Kara Swisher auch im Interview, also sehr bekannte, ja, eine Tech-Journalistin und ein Professor, der sich auch ganz gut auskennt, ist jetzt zwar kein KI-Professor, aber nichtsdestotrotz, und die sagen ja, das Rennen ist vorbei, ne? Sorry, aber so ist es halt, allein schon wegen der ganzen Kohle, die da reingebuttert wird. Und wenn man sich auch anschaut, was Microsoft macht, ist das ja auch sehr geschickt. Die investieren ja jetzt in alle möglichen Standorte auf der Welt, bauen da hier und da ein Rechenzentrum hier und da und investieren auch in verschiedene Firmen, nicht nur OpenAI, sondern ja auch in ganz andere. Das heißt, die zecken sich am Ende überall ein, dass man fast gar nicht mehr dran vorbeikommt. Also was ist dann unser Ziel?
Ich bin da nicht so pessimistisch. Was schon richtig ist, ist, dass die Amerikaner, gerade die großen Tech-Firmen, OpenAI, Meta, Google natürlich, die haben natürlich schon große Wettbewerbsvorteile. Nicht so sehr, weil sie die Basistechnologie besonders gut beherrschen. Das beherrschen wir in Europa auch. Wir sind in der Forschung sehr, sehr gut. Wir wissen, wie man solche Modelle aufbaut. Wir haben das selber schon gemacht halt, ne? Aber gerade in der Skalierung, ne, da sind sie besonders gut. Ne? Wenn es darum geht, große Datenmengen durch diesen Prozess zu schleusen, ja, weil viele glauben ja, also man muss sich das so vorstellen, da gibt's ganz verschiedene Stufen bei der Entwicklung von diesen Modellen und die muss man alle gut beherrschen und da ist ganz viel Engineering dabei, ne? Also die Art und Weise, wie ich die Daten vorbereite, wie ich die filter, wie in welcher Reihenfolge ich sie fürs Training verwende, alle diese kleinen Ingenieursdetails führen dann dazu, dass es tatsächlich auch qualitative Unterschiede bei den Modellen gibt, ne? Dass das eine das besser kann und das andere das besser kann. Da gibt's einen großen Vorsprung, aber ich bin mir nicht so sicher, dass man deswegen einfach sagen wird, jetzt die Amerikaner oder die großen amerikanischen Firmen, die machen am Ende das große Geschäft halt. Ne? Die werden schon auch einen großen Anteil des kommerziellen Kuchens bekommen. Aber die echte Kommerzialisierung meiner Meinung nach wird in den Anwendungen passieren. Ja, das heißt da, wo die Systeme auf die Straße gehen. Ne? Weil der große Unterschied ist, dass wir... Und da ist eben Europa durch die vielen mittelständischen Unternehmen ganz anders aufgestellt als die USA. Ne? Mhm. Wir haben ganz viele kleine Marktführer, noch kann man sagen, ne? In ganz vielen Nischen. Und diese Struktur tatsächlich, mit dieser Art von ökonomischer Struktur haben die amerikanischen Tech-Firmen nicht so super viel Erfahrung halt, ne? Weil die sehr stark auf ihre Plattformdienste aus sind. Und im Moment die Innovationen in Europa, in diesen kleinen Firmen, teilweise hinter verschlossenen Türen stattfindet. Und da kommen sie erstmal nicht so richtig rein. Das heißt, der Trick für uns in Europa wird sein, wie ermöglichen wir den vielen Mittelständlern, KI tatsächlich für sich gewinnbringend einzusetzen. Und im Moment ist es so, dass die Großen kein Baukastensystem aller der üblichen digitalen Dienste anbieten können, so dass einfach eine mittelständische Firma sagen kann, ich nehme mir das jetzt irgendwie, ne, und zack, schon habe ich KI in meinen Produkten, sondern das ist viel stärker verzahnt mit den einzelnen Produkten selber und erfordert, das ist eine Herausforderung, aber andererseits auch eine Chance, erfordert eben auch viel mehr Know-how, Firmen-Know-how, um die KI wirklich in deren Produkte reinzubringen. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung, die wir haben, aber gleichzeitig auch die große Chance. Ne? Wenn uns das gelingt, dass Firmen KI-Tools nutzen können, um ihre Produkte, ihre weltmarktführenden Produkte weiterzuentwickeln, dann wird auch vor allen Dingen die Kommerzialisierung an dieser Stelle passieren. Ne? Mhm. Die vielen KI-Modelle, die wir jetzt sehen, ja, deswegen gibt es ja auch Open-Source-Modelle, unter anderem, weil es so ein bisschen unklar ist, wie tatsächlich die Monetarisierung der KI-Modelle am Ende tatsächlich passieren wird. Ne? Ja. Wenn ich drauf wetten könnte, dann würde ich eigentlich sagen, in ein paar Jahren werden die großen Foundation Models, die werden Teile von Betriebssystemen sein. Also eher unter der Motorhaube verschwinden, ne? Und gar nicht mehr so riesig präsent sein wie heute, wo man sagt, oh, ich habe jetzt hier ChatGPT und Gemini und so weiter. Und das sind eigenständige, sehr sichtbare technologische Blocks. Ich glaube eher, das wird auf Betriebssystemebene runtergehen und tatsächlich unter der Motorhaube unserer technologisierten Gesellschaft verschwinden. Und das ist gleichzeitig eben auch so ein bisschen die Gefahr, wenn man sich jetzt vorstellt, dass sozusagen diese sehr stark englisch zentrierte Wissenskomponente, wenn die überall drin steckt, ne, dann beeinflusst sie das überall natürlich auch so ein bisschen. Ne? Ja. Und deswegen brauchen wir, glaube ich, auch eigene europäische Modelle, die auch europäische Werte verkörpern, wenn sie denn dann schon überall, die Technologie überall drin steckt.
Wir durchseuchen quasi alles ja mit dem schlechten englischen Kram. Ihr forscht ja selber natürlich viel rum. Ich habe gesehen, Roland gibt es zum Beispiel, das ist ja dann so, Roland heißt es, glaube ich, ne? So ein teilautomatisiertes
Roboter.
System, Roboter, genau. Ja. Auch Systeme, die ja dann die Anwendung widerspiegeln könnten. Also ist es das, wie häufig so bei technologischen Sachen, dass wir dann, ja, den, wie du sagtest, den Gang in den Mittelstand, also direkt in die Produkte.
Aber was ist Roland? Das müssen wir noch einmal erklären.
Ja, das kann er jetzt erklären.
Ja.
Also der Roland ist, glaube ich, ein älteres Projekt, was wir am DFKI hatten. Das ist wirklich ein Roboter, der in Bremen entwickelt wurde. Ne?
Ah, der ist schon älter, okay.
Der ist schon etwas älter, macht aber nichts. Trotzdem natürlich immer noch eine gute Sache. Der, also was total jetzt spannend ist, ist ja tatsächlich auch, wie verknüpfen wir diese großen Modelle mit der realen Welt?
Ja.
Im Moment befinden die sich ja noch relativ, ich sag mal, losgelöst in der digitalen Welt. Und dort funktionieren sie ja auch relativ gut, aber eben innerhalb der digitalen Welt. Die sind ganz wenig nur trainiert mit Daten aus der realen Welt, also tatsächlich Maschinendaten, Daten aus Roboterinteraktionen, tatsächlich physischen Interaktionen, die fehlen komplett. Und das führt eben zum Teil auch zu diesen Halluzinationen, ja, wo einfach plausible Sachen behauptet werden über die reale Welt, die aber nicht stimmen halt, ne, weil wir uns eben bei den Trainingsdaten komplett im Prinzip auf so einer digitalen Ebene, das heißt, das, was Leute über die digitale Welt sagen, finden wir dort halt, ne. Das ist aber nicht das Gleiche wie tatsächlich Sensordaten, die aus der realen Welt stammen halt, ne, sondern das ist sozusagen nur eine Projektion von dem, was die reale Welt ist, ne. Und das ist jetzt eine große Herausforderung, das hinzubekommen. Und da denke ich mal, das ist auch für gerade für die Mittelständler ein ganz wichtiger Aspekt, weil wir ja ganz viele Maschinenbauer haben, die eben tatsächlich mit Maschinen, mit Produkten arbeiten, die mit der realen Welt ganz, ganz viel zu tun haben halt, ne, weil sie eben produzierend unterwegs sind.
Jetzt, du hast es, glaube ich, eben auch schon mal kurz gesagt, aber wir fragen regelmäßig, warum sind wir so super in der Forschung, aber warum kriegen wir kein Geschäftsmodell daraus? Ne? Das ist so ein, also das bezieht sich ja nicht nur auf KI, aber häufig das, was irgendwie an Unis passiert, mega coole Sachen, die da irgendwie sich ausgedacht werden, erfunden werden, innoviert wird. Aber irgendwie hängt das dann da und dann kommt es nicht unbedingt raus. Wie ändern wir das? Also woran hakt das? Ist das dann wieder das Geld oder dass die Professoren auch nicht mit in die Startups vielleicht gehen können? Oder was ist es?
Ja, also ich glaube, das ist eben, hat verschiedene Gründe. Ich meine, einer steckt tatsächlich in der Art und Weise, wie in Europa Innovationen in den letzten 100, 150 Jahren eben entstanden sind. Ne? Vor allen Dingen eben durch die kleinen und mittelständischen, wobei Mittelstand ja in Deutschland auch ein sehr dehnbarer Begriff ist. Es gibt halt sehr, sehr große Mittelständler. Ist vor allen Dingen, die Innovation passiert ja vor allen Dingen dort halt, ne? Das ist die Art und Weise, wie in Deutschland, wie in Europa vor allen Dingen Innovation passiert. Innerhalb der Firmen, viele Mittelständler, die melden noch nicht mal Patente an zum Teil, ne? Weil ihnen das zu riskant ist. Weil wenn man Patent anmeldet, dann veröffentlicht man ja seine Idee, ne? Und dann ist es für andere viel leichter, die zu kopieren. Und wenn der Arm des Gesetzes dann nicht bis in die hinterste Republik Chinas reicht, ja, dann nützt einem das herzlich wenig, dass man da ein Patent hat halt, ne? Und das heißt, die Innovationsprozesse sind andere als in den USA, wo sehr, sehr viel über Startup-Kultur eben, die natürlich auch eng an den Universitäten dranhängen, passiert. Und das ist sozusagen eine Komponente. Die andere Komponente ist natürlich eine unternehmerische Komponente. In den USA ist, sagen wir mal, das Risiko, was verbunden ist mit Unternehmertum, logischerweise, ist viel akzeptierter in der Gesellschaft als bei uns, ne? Bei uns gilt es immer noch so, wenn man als Unternehmer scheitert, dann ist das eine mittlere Katastrophe irgendwie. Das ist in den USA gang und gäbe, ne? Also die meisten erfolgreichen Unternehmer sind erst beim dritten, vierten, fünften Mal erfolgreich eigentlich, ne? Und das Dritte ist natürlich auch das Geld. Logischerweise, in den USA steckt ganz, ganz viel Geld aus privater Hand, vor allen Dingen aus den Pensionsfonds, steckt in diesem Tech-Zyklus drin, ne? Und das führt natürlich dazu, dass Skalierung ganz anders möglich ist als bei uns, ne? Wir sind ein bisschen besser geworden, ist jedenfalls so, nehme ich wahr, so in den letzten Jahren. Aber es ist natürlich noch lange nicht, also es ist lange nicht vergleichbar mit der Kraft, die zum Beispiel im amerikanischen Markt eben drin steckt. Ne?
Wir haben ja eben schon angesprochen, ihr macht ja auch in Robotik. Wir hatten kürzlich eine Podcast-Folge, da ging es um humanoide Roboter. Und da hatte ich so ein bisschen recherchiert und hatte 10, 12 Firmen ausgemacht in der Welt, die sich damit beschäftigen, auch wirklich schon im Sinne von, wir produzieren und verkaufen den Kram auch. Da war nicht ein Land aus der EU dabei. Mhm. Einziges Land aus Europa war Norwegen. Und ihr habt ja kürzlich, glaube ich, auch irgendwie so einen nachgemachten Affenroboter, hatte da so ein paar Erkenntnisse gezeigt, glaube ich, geschrieben. Haben wir das nicht erkannt, das Thema? Also ich glaube schon, dass diese humanoiden Roboter uns noch einen deutlichen Schritt in der Robotik weiterbringen werden. Wir sind eigentlich, sagt man, in der Robotik ja führend, aber auf dem Gebiet haben wir ja meiner Meinung nach völlig das Feld verschlafen. Also es hängt ja auch mit KI zusammen. Die müssen ja, ohne KI werden die nicht vernünftig arbeiten können. Also wie siehst du das? Wie seht ihr das da am DFKI? Wollt ihr da mehr machen? Fehlt das Geld oder woran liegt's?
Also ich sag mal so, DFKI selber, wir haben uns ja vor allen Dingen auf die Softwareentwicklung der softwareseitigen Systeme der Robotik konzentriert. Wir bauen auch selber Roboter, aber eigentlich vor allen Dingen Roboter, die unter Wasser und im Weltraum funktionieren, also da, wo der Mensch eigentlich nicht hingeht. Es gibt ja unterschiedliche Motivationen, um Roboter zu bauen. Mhm. Bei uns stand immer im Fokus am DFKI unwirtliche Umgebung, was ja auch ein wichtiger Aspekt ist, ne? Also Roboter, die selbstständig Pipelines unter Wasser inspizieren oder eben in Mondkrater reinkrabbeln und dort Proben nehmen und wieder rauskommen heil. Aber die humanoiden Roboter, das stimmt, dass die natürlich jetzt einen ziemlichen Schub gekriegt haben, auch durch die KI-Modelle, die großen KI-Modelle, weil jetzt tatsächlich erstmalig diese Roboter mit einer gewissen, also auf gewisse Weise mit einem Weltwissen ausgestattet werden können und deswegen auch viel besser mit unvorgesehenen Situationen umgehen können, als das vielleicht noch vor ein paar Jahren war. Ich erwarte jetzt auch einen riesen Push jetzt für die Robotik aus den aktuellen KI-Entwicklungen. Bei den humanoiden Robotern muss man mal sehen halt, ne? Also die sind deswegen ja ganz gut, weil sie so als Zwischenlösung in Fabriken eingesetzt werden können, die eigentlich für Menschen designt sind, ne? Das ist gut so für so Retrofitting. Also wenn ich eine Fabrik habe, die ich schon gebaut habe für alle möglichen menschlichen Handgriffe und jetzt will ich automatisieren und da an der einen oder anderen Stelle einen humanoiden Roboter mit reinbringen, ne? Die Herausforderungen bleiben aber immer noch, wenn dieser humanoide Roboter mit Menschen zusammenarbeiten soll, in unmittelbarer Nähe. Also wirklich Schulter an Schulter, sage ich mal. Und das hängt damit zusammen, dass diese humanoiden Roboter in der Regel groß und schwer sind. Und wenn die umfallen, dann können die auch schon mal jemanden ganz schön verletzen, ne? Und deswegen sind die meisten Beispiele, die man im Moment sieht, auch noch in Fabriken. Da hat man zwar humanoide Roboter, die arbeiten an Arbeitsplätzen, die für Menschen gemacht wurden, aber da ist kein Mensch mehr. Ne? Und dann stelle ich mir immer die Frage, wie clever ist das denn? Ich kann doch eigentlich dann Wenn sowieso kein Mensch mehr da ist, kann ich ja die Prozesse, kann ich eigentlich viel effizientere Roboter bauen, die die ganzen menschlichen Nachteile nicht in sich vereinen, ne? Hm. Und eigentlich robotische Komponenten haben, die viel besser auf die Aufgabe zugeschnitten sind und nicht mühselig auf zwei Beinen durch die Gegend wackeln, sondern auf Rädern fahren zum Beispiel. Also ich glaube, bei den humanoiden Robotern, das ist schon spannend, ja, weil sie eben in einer ähnlichen ergonomischen Umgebung wie Menschen unterwegs sein können. Aber richtig interessant ist das erst, wenn die mit Menschen auch wirklich im gemeinsamen Raum unterwegs sein können, ne? Und es ist auch nur eine Zwischenlösung in dem Sinne, dass man sagt, ja, wenn ich jetzt eine ganz neue Fabrik baue, in der Menschen vielleicht gar nicht mehr so eine große Rolle spielen, weil ich vieles automatisieren kann, dann kann ich die Fabrik eigentlich auch ganz anders bauen. Dann muss ich sich ja nicht mehr an menschlicher Ergonomie orientieren. Ne?
Glaubst du, dass die Erwartungen, die auch so der normale Mensch derzeit hat an KI oder vor allem auch die Sprachmodelle noch zu hoch sind? Das ist, also seit so ChatGPT natürlich vor allem rausgekommen ist, dann denkt man so, wow, krass, was das alles kann. Und dann kommen irgendwie tolle neue Präsentationen, vor allem vom OpenAI, jetzt auch mit dem GPT-4o. Dann probiert man das aus und denkt sich so, ha, das sah aber da irgendwie cooler aus, als sie das in der Präsentation gezeigt haben, als die Stimme dann auf einmal eine Emotion hatte, eine Geschichte total, ja, so lustig erzählt hat, oder man konnte da in dieser Präsentation auch ein richtiges Gespräch führen im Sinne von, man konnte die KI unterbrechen, sie konnte analysieren, ob ich zu schnell atme, weil ich gerade irgendwie nervös bin. Konnte sie, als ich es probiert habe, irgendwie nicht. Was mache ich denn falsch? Also sind meine Erwartungen noch zu hoch oder was ist das?
Was ja total spannend ist im Moment, wir haben schon einen ganz schönen Technologiesprung gemacht in den letzten Jahren, das muss man ehrlicherweise sagen. Ich selber hätte auch nicht geglaubt, und ich meine, ich bin jetzt auch schon ein bisschen länger dabei, dass man durch eine reine Skalierung so eine viel bessere Qualität an KI-Modellen hinbekommt. Also das muss man einfach mal sagen, ne? Mhm. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir im Moment in so einer explorativen Phase sind, wo wir versuchen rauszubekommen, an welchen Stellen diese Modelle möglichst gewinnbringend, das sind die sogenannten low-hanging fruits, eben einsetzbar sind halt, ne? Und das ist jetzt so eine explorative Phase, die ist sehr spannend, aber die ist noch nicht abgeschlossen, ne? Wir sind im Moment am Gucken.
Ja, aber es ist doch vor allem auch überverkauft in dem Moment. Es ist doch einfach eine durchgestylte Präsentation und am Ende, selbst als Plus-User, funktioniert es dann nicht, ne?
Der Elon Musk lässt grüßen. Das ist natürlich, meiner Meinung nach, steckt da natürlich auch viel dahinter, dass man natürlich, das ist dann wieder sozusagen der Nachteil dieser stark kapitalgetriebenen Industrie in den USA, dass man natürlich immer Aktionäre beziehungsweise die nächste Investorenrunde irgendwie garantieren muss halt, ne? Weil so richtig viel Geld wird mit der Basistechnologie noch nicht verdient. Also jedenfalls nicht im Verhältnis zu dem, was im Moment investiert wird halt, ne? Es wird schon verdient, aber es wird auch irre viel investiert, ne? Und es wird natürlich auch versucht, dieses Investitionsniveau eben möglichst hoch zu halten im Moment, ne? Also wir sind weiterhin auch noch in so einer Phase, wo eine Skalierungswette immer noch läuft halt, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ich wäre jetzt der Letzte, der sagen würde, diese Skalierungswette wird nicht aufgehen. Aber es besteht natürlich schon auch die Gefahr, dass wir so ein bisschen asymptotisches Verhalten haben, ne? Ich finde es ein bisschen systematisch, dass OpenAI jetzt mit ihrem neuestes Modell 4o nennt. Hätte sie auch 5 nennen können. Aber aus verschiedenen Gründen ist das nicht passiert, ne? Es ist so ein bisschen so die Frage, ne? Die ich nicht beantworten kann. Ich wäre toll, wenn ich die beantworten könnte, ob wir schon in so einem asymptotischen Verlauf sind, was so die Steigerung der Modelle mit der jetzigen Technologie angeht, das ist ja immer noch Transformer-Architekturen vor allen Dingen, ne? Oder ob da noch wirklich viel mehr drin ist halt, ne? Es gibt ja doch eine ganze Reihe von Experten, die auch sagen, wir befinden uns eigentlich schon in so einem asymptotischen Verlauf, wo eigentlich die Steigerungen geringer werden, ne? Vielleicht messen wir auch nicht die richtigen Dinge. Das heißt, die Benchmarks, die wir haben, sind vielleicht gar nicht so die richtigen, ne? Vielleicht muss man mal genau gucken, ja, wie wir Erfolg von KI-Systemen messen, das sind alles ein bisschen offene Fragen im Moment. Ja.
Ja, spannend. Ich dachte eher, das ist so userorientiert gewesen, um mal so einen Zwischenschritt zu machen, um dann auf 5 und 6 dann richtig reinzuschlagen. Ich habe letztens ein Meme gesehen, da war irgendwie GPT-6.0, dann haben die einen riesen Wal dargestellt und 4.0 darunter war so ein kleiner Delfingröße oder keine Ahnung, Heringgröße. Also das war angeblich ein internes Dokument von Microsoft so als Planung, aber wer weiß, was da kommt. Oder sieht man eher vielleicht in die Richtung persönliche KI auf dem Laptop, also die dann auch das macht, was du sagst, den Schreibtisch aufräumen, also virtuell natürlich, und als persönlicher Assistent, wäre das der eigentliche Clou, der uns hier am meisten interessiert für die normalen Menschen?
Also ich glaube schon, dass Assistenzdienste durch Alltagswissen und nichts anderes liefern ja die großen Modelle, ne? Wir haben ja im Prinzip die ganzen Daten aus dem Internet werden im Prinzip zu so einem semantischen Kern komprimiert und plötzlich ist dieses Wissen zugänglich und verwendbar halt. Mhm. Ne? Klar, das hilft natürlich schon dabei, dass wir viele digitale Dienste auch verbessern können. Und das passiert auch schon halt. Ne? Also Suchanfragen werden besser, also Google integriert und das macht natürlich Microsoft genauso. Die integrieren ja die großen Sprachmodelle schon in ihre Plattformdienste rein, E-Mail, da kann man sich Texte schreiben lassen und so weiter. Aber ich glaube, so richtig interessant und spannend wird es eben, wenn der Zugang zur realen Welt, wir hatten über die Robotik gesprochen, ne? Wenn der Zugang zur realen Welt da ist, ne, wenn sozusagen dieses Wissen, was wir aus den großen Datenmengen extrahiert haben, halt, ne, wenn wir das irgendwie tatsächlich in die reale Welt hineinbekommen, in die Fertigungsprozesse zum Beispiel, ne, in robotische Komponenten. Wie gesagt, dass ich dann wirklich einen Roboter habe, der nicht meinen virtuellen Schreibtisch, sondern meinen physischen Schreibtisch aufräumt halt, ne. Produktionsprozesse, die sich selbst optimieren, ne. Das ist, glaube ich, gerade für Industriestandorte dann schon eine Riesenchance halt, ne, einen riesen Innovationsschub auch zu bekommen, ne. Und da stehen wir nun mal nicht schlecht da in den Voraussetzungen. Nur die Frage ist, ob wir das schnell genug hinbekommen, bevor zum Beispiel in
die
China
Industrie weg ist.
Ja, die Industrie ganz genau, weil ich meine, in China und gerade in China holt die Industrie ja irre auf halt, ne, was die Qualität der Prozesse angeht und so weiter. Da kommt es jetzt schon auch ein bisschen auf Geschwindigkeit drauf an. Ja.
Wenn wir jetzt noch mal kurz aufs DFKI schauen, jetzt ist das Jahr ungefähr halb rum fast. Wenn du so ein Jahr startest, was nimmst du dir dann vor und wann ist das ein gutes Jahr gewesen für das DFKI? Also was für Ziele habt ihr oder müsst ihr erfüllen oder wie sieht das aus?
Das DFKI ist ja eine gemeinnützige Forschungsinstitution. Wir sind allerdings insofern unabhängig, wir sind eine GmbH, also eine gemeinnützige Firma im Prinzip. Und unsere Gesellschafter, also die Eigentümer, das sind zum einen Firmen, also aus privater Hand, und zum anderen sind die Länder beteiligt, in denen wir sitzen, über die Universitäten. Das heißt, es ist das, was man so ein bisschen als Public-Private Partnership bezeichnet. Und die Hauptmission, die wir haben, ist wirklich eine Transfermission, ne? Dass man sagt, ja, all das, über das wir jetzt gesprochen hatten, ne, das ist das, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben. Auf der einen Seite natürlich die Forschung, aber gleichzeitig auch diese Forschung zu transferieren. Einmal in die Köpfe unserer Mitarbeiter, der Studierenden, die bei uns Master, Bachelor, Doktorarbeiten machen, aber dann natürlich auch in die Produkte von Firmen, mit denen wir kooperieren, unserer Gesellschafter zum Teil, wobei wir aber zwischen Gesellschaftern und anderen Firmen eigentlich keinen großen Unterschied machen. Also wir haben ungefähr 300 bis 400 Projekte zu jedem Zeitpunkt, die am DFKI laufen. Und mehr als 80% davon sind mit Firmenbeteiligung. Da ist also irgendeine Firma beteiligt. Und Ich freue mich eigentlich am Ende des Jahres genau über diese erfolgreichen Use Cases. Ne? Also wenn wir sagen, ja, wir haben es geschafft, mit Firma X ein bestimmtes Produkt zu machen, zum Beispiel im medizinischen Bereich. Ja, wir haben so und so viele Startups geschafft. Also das DFKI hat in seinen 30 Jahren über 120 Startups auf den Weg gebracht. Das ist vor allen Dingen von DFKI-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das sind so die Sachen, an denen wir hauptsächlich gemessen werden.
Eine kurze letzte Frage, kurze letzte Antwort, oder? Mhm. Wenn du dir was, ein Projekt umsetzen könnt, irgendeine KI-Sache, die du gerne machen würdest, du hättest jetzt alle Chancen der Welt, kriegst auch 5 Milliarden Euro. Was wäre das? Was wäre jetzt das, worauf du alles setzen würdest?
Ich bin so ein großer Freund von solchen Grand Challenges oder Big Bet Projekten. Und ich glaube, es gibt ein paar Bereiche, in denen wir uns wirklich, in denen wir wirklich Fortschritte machen müssen. Und das wären die Bereiche, in die ich das Geld stecken würde. Zum Beispiel ein Riesenthema ist vertrauenswürdige KI. Mhm. Das heißt, ich würde alles dran setzen, KI-Systeme transparenter zu machen, klärbar zu machen, das heißt KI-Systeme, die sich selber erklären können. Viele der großen KI-Modelle sind immer noch Blackbox-Modelle. Das bedeutet, man kann gar nicht so genau reingucken. Zum Beispiel, wenn so ein Modell eine Falschaussage macht durch eine Halluzination zum Beispiel, ist es ganz, ganz schwer herauszukriegen, wie denn das zustande gekommen ist. Das ist schlecht, ne? Also jedes Flugzeug hat so diese Blackbox-Recorder und so weiter, Voice-Recorder. Und das ist ja alles da drin, um im Falle, wenn was schief geht, das kann man zwar nicht verhindern, aber dann kann man wenigstens nachträglich rauskriegen, woran es lag, und hoffentlich das Gesamtsystem sicherer machen. Ne? Mhm. Und so etwas haben wir für die großen KI-Modelle im Moment nicht. Und an solchen Sachen zum Beispiel würde ich arbeiten. Ja, mit so einem, machen wir zum Teil natürlich auch. Aber da könnte ich auch mehr Ressourcen gebrauchen.
Ja. Da könnte man sehr lange drüber reden. Aber
ja, eigenes Thema.
Genau.
Danke.
Vielen Antonio. Dank.
Bitteschön.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.